Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Mit Shanley Anwar.
Es ist eine Entscheidung über Leben und Tod. Und das macht sie so unglaublich schwierig. Wir sprechen heute in Eine Stunde Liebe über das Thema Abtreibung. Anlass ist ein Film, der neu im Kino ist. Er heißt 24 Wochen, dreht sich um ein Paar, das sich für eine Spätabtreibung entscheidet, weil bei ihrem ungeborenen Kind in den Voruntersuchungen Trisomie 21 und ein Herzfehler entdeckt werden. Spätabtreibung bedeutet, dass man theoretisch noch kurz bis vor der Geburt ein Kind mit Behinderung abtreiben darf. Rechtlich sieht es aus mit der Begründung, wenn die körperliche oder seelische Gesundheit der Mutter gefährdet ist. Regisseurin Ansora Bechareh hat sich mit diesem harten Stoff beschäftigt.
Na, es gibt noch keinen Film darüber. Und ich habe es gefunden, dieses Thema, und habe bemerkt, dass über 90% der Frauen ihr Kind nach dem dritten Monat abtreiben und das in Deutschland bis zu den Wehen möglich ist. Und das wusste ich nicht, das wussten meine Freunde nicht, als ich die gefragt habe. Und dann habe ich gemerkt, das ist ein so starker Konflikt, in den ich da meine Hauptfigur bringen kann. Und es ist so ein wichtiges Thema, und dieses Thema ist fast, wird gemieden, da wird nicht drüber geredet. Und es ist Zeit, darüber zu reden, und deswegen haben wir den Film gemacht.
Und wir werden in Eine Stunde Liebe über den Film reden. Aber auch darüber hinaus am Anfang der Sendung über das Thema Abtreibung generell mit einer Frauenärztin sprechen, die Beratung zu Schwangerschaftsabbrüchen macht. Und dann reden wir in der zweiten Hälfte mit Regisseurin Ansora Bechareh über 24 Wochen und das Tabu der Spätabtreibung.
Die Radio Wissen.
Schwanger, Abtreibung, Beratung. Wenn man diese drei Begriffe googelt, dann kommt man schnell auf Seiten zur Schwangerschaftsabbruchberatung. Angeboten von verschiedenen Trägern, also Wohlfahrtsverbänden oder kirchliche Träger. Offiziell geht es da um Schwangerschaftskonfliktberatung. Und die bietet Frauenärztin Gabrielle Stöcker von Pro Familia seit 10 Jahren in Köln an. Wir führen das Gespräch auch da, deshalb rauscht es gleich ein bisschen. Und ich wollte als erstes von Frau Stöcker wissen, wie die rechtliche Regelung zur Abtreibung in Deutschland aussieht.
Also es gibt drei Regelungen. Das eine, das ist der Abbruch nach der sogenannten Beratungsregelung. Der ist straffrei bis zur 12. Woche nach Befruchtung. Das entspricht ungefähr 14 Wochen nach der letzten Regelblutung. Und hier gibt es, wie gesagt, eine Beratungspflicht. Das heißt, die Paare und die Frauen müssen in die Beratung kommen, die Frauen. Dann gibt es die sogenannte kriminologische Indikation. Die gilt, wenn Frauen nach einer Vergewaltigung schwanger geworden sind. Auch hier ist der Abbruch erlaubt bis 12 Wochen nach Befruchtung, 14 Wochen nach letzter Regelblutung. Und dann gibt es die sogenannte medizinische Indikation. Das heißt, wenn es gesundheitlich, also wenn die seelische oder die körperliche Gesundheit der Mutter gefährdet ist, auf eine Weise, die nicht mehr zumutbar ist und halt eben nur durch einen Schwangerschaftsabbruch geschützt werden kann. Und hier gibt es tatsächlich keine zeitliche Begrenzung, formal.
Seelisch klingt jetzt so, also die Frau hat dann Probleme, aber eigentlich ist damit ja auch gemeint, sobald eine Krankheit festgestellt wird bei dem Kind, kann man sich darauf dann berufen, oder?
Wir haben keine embryopathische Indikation mehr. So hieß die Indikation früher, wenn man einen Befund festgestellt hat, also eine Erkrankung des Kindes, sondern es wird sich immer nur auf die Mutter bezogen. Es geht immer um die körperliche und die seelische Gesundheit der Mutter. Also ist es für die Mutter psychisch zumutbar, ein Kind mit einer schweren Behinderung zur Welt zu bringen? Das ist die Formulierung. Es gilt nicht, die Erkrankung des Kindes ist der Grund für den Abbruch.
Und ich habe jetzt mal Zahlen rausgesucht. Also 2015 gab es laut Statistischem Bundesamt 99.200 Schwangerschaftsabbrüche. Und davon waren dann 96% nach der Beratungsregel, die Sie als erstes genannt haben, also noch in diesen ersten 3 Monaten. Wo können sich denn Paare und Frauen überall überhaupt beraten lassen?
Es gibt verschiedene Träger, die diese Beratungen durchführen, als gesetzlichen Auftrag sozusagen. Es gibt auch noch einzelne Ärzte tatsächlich, die Beratungsbescheinigungen ausfüllen können.
Kann man denn sagen, dass die Beratung und die Informationen, die man da als Frau bekommt, überall gleich sind oder gibt es da Unterschiede?
Eigentlich sollten die Informationen überall gleich sein. Die Beratung muss ergebnisoffen sein. Das heißt, eine Frau darf nie unter Druck gesetzt werden.
Und Ziel ist ja im Grunde, wenn man einen Schwangerschaftsabbruch dann durchführen lassen will, der Beratungsschein, den braucht man ja dann dafür. Den stellen aber nicht alle aus, oder?
Die Beratungsbescheinigung stellen letztlich alle Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen aus. Den darf ich der Frau auch nicht verweigern. Es gibt Träger, die machen zwar Schwangerenberatung, aber keine Schwangerschaftskonfliktberatung. Die können keine Scheine ausstellen.
Ja, also, das sind dann vor allem kirchliche Träger.
Das ist die katholische Kirche, genau. Also ne, Esperanza zum Beispiel, die machen Schwangerenberatung, stellen aber keine Bescheinigungen aus. Aber die dürfen natürlich jede Schwangere beraten. Donum Vitae hat sich ja damals gegründet, als die katholische Kirche offiziell aus der Beratung ausgetreten ist, als katholische Beratungsstelle. Aber das ist jetzt ein anderer, ist nicht die Kirche als Träger.
Wie läuft dann so eine Beratung konkret ab?
Hängt natürlich immer davon ab, mit welcher Geschichte kommt die Frau, mit welcher Problematik, was steckt dahinter. Also es gibt jetzt auch nicht die klassische Beratung. Es gibt Frauen, die sind sehr entschieden, brauchen eigentlich für sich keine Beratung, sondern benötigen diesen Schein. Nichtsdestotrotz findet oft ein gutes Gespräch statt, auch eine Beratung in dem Sinn, weil wir natürlich auch beraten, so wie geht's weiter, wie sind die Methoden, wo können sie sich hinwenden. Und dann gibt's die Frauen, die überhaupt nicht wissen, was sie machen sollen, die wirklich in einem richtigen Konflikt stecken, sehr zerrissen sind, mit denen man dann gucken muss, wo kann sie hingucken, wie kann sie ihre Entscheidung finden. Wir können und wir dürfen ihr die Entscheidung nicht abnehmen, aber wir können sie begleiten in diesem Entscheidungsprozess. Und dann bietet man manchmal auch vielleicht nochmal ein Beratungsgespräch an. Manchmal oder ganz oft treffen wir die Menschen aber nur einmal in einem Entscheidungsprozess, der über Tage und Wochen gehen kann, der oft sehr mühsam ist und, weiß Gott, nicht leicht ist. Und manchmal wissen wir auch nicht, welche Entscheidung getroffen wird.
Sagt Gabrielle Stöcker, Frauenärztin bei Pro Familia, wie es weitergeht, wenn die Entscheidung der Frau dann lautet, ich will abtreiben. Darüber sprechen wir gleich in Eine Stunde Liebe.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Im Film 24 Wochen geht es um das Paar Astrid, gespielt von Julia Jentsch, und Markus, den Bjarne Mädel darstellt. Sie, die erfolgreiche Comedian, steht in der Öffentlichkeit. Er ist ihr Manager, hält ihr den Rücken frei. Und dann gibt es Probleme bei ihrer Schwangerschaft. Und die beiden stehen vor einer großen Entscheidung, über die die Schauspielerin Julia Jentsch reflektiert.
In dem Fall ist es eine Ausnahmesituation, ist es eben ja, eine Entscheidung, an der so viel hängt, etwas, was man überhaupt in keinster Weise rückgängig wieder gut machen, ein anders mal anders machen kann. Das ist, glaube ich, das Heftige, dass es eine Entscheidung ist mit so weitreichenden Folgen, die man überhaupt nicht absehen kann und die ein ganzes Leben lang dauern, so oder so.
Über die Entscheidung im Film sprechen wir gleich. Vorher noch mal Fragen an Frauenärztin Gabrielle Stöcker, die diesen Entscheidungsprozess von vielen Paaren und Frauen im realen Leben begleitet. Und ich habe sie gefragt, wie sieht es nach der Beratung aus? Wie geht es da weiter, wenn sich ein Paar oder eben die Frau für einen Abbruch der Schwangerschaft entscheidet?
Es ist grundsätzlich so, dass zwischen dem Tag der Beratung und dem Tag eines Abbruches erstmal 3 Tage liegen müssen. Das ist eine gesetzlich vorgeschriebene Bedenkzeit. Manche Frauen, wenn sie erfahren, dass sie schwanger sind, sind erstmal sehr panisch und denken einfach nur ganz schnell raus aus der Situation und machen ganz schnell einen Beratungstermin. Wir gucken ja auch mal, dass wir sehr zeitnah Termine haben. Aber es wird ihnen, egal ob die Frauen entschieden sind oder nicht entschieden sind, wird ihnen nochmal diese Bedenkzeit auferlegt. Sie können aber schon vor Ablauf dieser Bedenkzeit einen Arzt kontaktieren, der den Abbruch macht. Also Sie kriegen ja in der Beratung Informationen darüber, wie ist ein Abbruch möglich, welche Methoden gibt es, Wir gucken ja auch noch, wie weit ist die Schwangerschaft, also zu welchem Arzt kann man schicken. Und dann geben wir den Frauen mehrere Adressen mit und sie nehmen dann eben Kontakt auf mit der entsprechenden Praxis und vereinbaren einen Termin.
Jetzt haben Sie gesagt Methoden. Was sind das für Methoden, die dann da besprochen werden?
Also es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, wie eine frühe Schwangerschaft abgebrochen werden kann. Das eine wäre die medikamentöse Methode. Die geht bis zum 63. Tag nach Beginn der letzten Regelblutung, also 9 Wochen nach Beginn der letzten Regelblutung. Und dann gibt es die operative Methode. Das ist entweder eine Ausschabung oder eine Absaugung. Das sind so die beiden Verfahren, die es gibt. Die meisten Frauen entscheiden sich für die operative Methode. Die wird in der Regel in einer Kurznarkose durchgeführt. Das ist wirklich ein sehr kurzer Schlaf, weil der Eingriff selber auch nur wenige Minuten dauert und die Frauen danach meist innerhalb von eigentlich ein, spätestens 2 Stunden sind sie dann auch wieder so fit, dass sie dann nach Hause gehen können. Das heißt, der Eingriff wird ambulant in der Praxis ganz oft durchgeführt, manchmal auch in der Klinik. Das kommt wieder auch darauf an, wie die Versorgung vor Ort ist. Ne? Also welches Angebot gibt es?
Und medikamentös heißt im Grunde, dass man das dann austrägt. Ne?
Der frühe medikamentöse Abbruch bis zur 9. Woche ist vergleichbar mit einer frühen Fehlgeburt. Das ist so das, was dem Ganzen am nächsten kommt. Also mit den Medikamenten lösen wir eine Fehlgeburt aus. Das sind 2 Medikamente, die zusammenwirken, die im Abstand von ungefähr 2 Tagen gegeben werden. Und man bewirkt damit, dass die Gebärmutter die Schwangerschaft praktisch ausstößt.
Wie teuer ist das Ganze und wer zahlt das eigentlich?
Also im Schnitt je nach Methode gibt es natürlich ein bisschen Unterschiede. Man kann sagen, dass ein medikamentöser Abbruch zwischen 300 und 400 Euro kosten würde, ein operativer Abbruch im Schnitt ungefähr 50 bis 100 Euro mehr. Es gibt nur eine gesetzliche Regelung, dass Frauen, die kein oder ein geringes eigenes Einkommen haben, über ihre gesetzliche Krankenkasse eine Kostenübernahme beantragen können, was dann wiederum vom Land an die Krankenkasse erstattet wird. Also es ist keine medizinische Leistung der Krankenkasse, sondern es ist ja eine sehr persönliche Entscheidung, diese Schwangerschaft nicht fortzuführen.
Wir haben über die 2 Methoden gesprochen, wenn man sich für eine Abtreibung bis zum 3. Monat entscheidet, also operativ oder medikamentös. Wie sieht das bei Spätabtreibungen aus? Also erstmal überhaupt, wann sind die nochmal erlaubt?
Also späte Abbrüche jenseits der 12. Woche nach Befruchtung sind ja nur möglich im Rahmen einer medizinischen Indikation. Das heißt, es gibt eine medizinische Begründung, dass die Schwangerschaft nicht fortgeführt wird und ein Arzt muss dann diese Indikation ausstellen. Es gibt in diesem Kontext keine Beratungspflicht. Also es gibt nur für Ärzte so die Hinweispflicht auf die Möglichkeit psychosozialer Beratung. Es werden schon sehr intensive Gespräche mit der Frau geführt. Und dann ist es so, dass hier ein operativer Abbruch nicht mehr durchgeführt wird, sondern es wird eine Geburt eingeleitet. Wenn die Schwangerschaft jetzt schon sehr fortgeschritten ist, das heißt, dass ich davon ausgehen muss, dass das Kind überlebensfähig wäre, dann ist das Ganze verbunden mit einem sogenannten Fetozid. Das heißt, das Kind wird, bevor die Geburt eingeleitet wird, praktisch im Mutterleib getötet.
Danke an Gabriele Stöcker von Pro Familia für diese Einsicht. Und diese Form der Spätabtreibung gibt es in Deutschland immer mehr. 2006 gab es laut Statistischem Bundesamt 183 Spätabtreibungen. Und 2013 waren es 3703 Fälle. Die Zahl steigt also deutlich. Und wie die Entscheidung für diesen Eingriff bei Paaren abläuft, das beschreibt der Film 24 Wochen sehr realitätsnah. Und mit der Regisseurin sprechen wir gleich in Eine Stunde Liebe.
D-Radio Wissen. Eine Stunde
Liebe.
Es ist ein Hin und Her. Erst entscheiden sich Astrid und Markus, die Hauptfiguren im Film 24 Wochen, klar für ihr Kind, das möglicherweise das Down-Syndrom hat. Und die beiden erzählen bei einer kleinen Gartenparty mit Familie und Freunden stolz über den Nachwuchs.
Astrid, über sagen.
Ja, keine Angst, keine Rede. Wir wollten den Anlass heute nutzen, auch noch euch was Wichtiges zu sagen.
Ja, wollt ihr endlich heiraten?
Ja. Oh. Nein, wir wollten euch sagen, dass unser Kind ein Junge ist.
Ja.
Nein. Und
Down-Syndrom. Ach, das Scheiße.
Wenn ihr irgendwelche Fragen habt?
Fragen gibt es, auch Vorwürfe in Richtung, das muss doch heute nicht mehr sein. Im Laufe des Films entscheidet sich das Paar dann doch gegen das Kind, so wie in der Realität auch 90% der Paare oder Frauen in dieser Situation entscheiden. Ich wollte von der Regisseurin an Sora Bechare als erstes wissen, ob es auch die Überlegung gab, Astrid und Markus bleiben dabei und behalten das Kind.
Ich finde, den Film gibt es schon. Also den Film, wo am Ende, also wo das Paar vor einer Entscheidung steht und dann am Ende das Kind mit Down-Syndrom bekommt, diese Art von Film kenne ich. Oft sind es Komödien und am Ende ist alles gut. Und das haben wir schon oft gesehen, aber das ist nun mal nicht die Realität. Und mir war, ich habe dieses Thema entdeckt und ich wusste das nicht, dass die Zahl so hoch ist. Und wir haben uns entschlossen, diesen Film über dieses Thema zu machen. Das heißt, das Ende stand als erstes fest und dann hat man die Geschichte dazu gebaut.
Auch wenn die Zahl so hoch ist, war es ja bei der Recherche für den Film relativ schwierig, solche Paare dann zu finden und mit ihnen zu sprechen. Warum eigentlich?
Das liegt daran, dass dieses Thema gesellschaftlich gemieden ist und tabuisiert ist. Wir sprechen kaum darüber, dass das Kind vielleicht auch eine Krankheit haben könnte oder einen Gendefekt. Wir wollen natürlich, dass unsere Kinder, wenn sie geboren sind, dass sie gesund sind. Und ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist... Es ist eben so, dass wir nicht darüber sprechen.
Sie haben ja dann nach längerer Recherche auch ein Paar gefunden, mit dem Sie darüber sprechen konnten. Wie war das dann, dieser Austausch?
Also ich habe dieses Paar getroffen und die haben in der 26. Schwangerschaftswoche ihr Kind abgetrieben und ich habe die 2 Wochen danach getroffen. Das heißt, das war natürlich ein sehr heftiges Treffen. Wir saßen im Prinzip 6 Stunden da und haben geweint. Wir haben 6 Stunden durchgeweint. Das war der Vater, die Mutter und ich.
Und die haben sich dann direkt bereit erklärt, sich geöffnet und dann von ihrer Erfahrung so berichtet, oder?
Ja, nicht direkt. Also das war natürlich sehr, sehr, sehr schwer, Menschen zu finden, die sich da öffnen. Und glücklicherweise haben wir das eben mit 3 Paaren geschafft. Und dieses eine Paar hat sich dann auch entschlossen, das Drehbuch weiter zu begleiten und regelmäßig zu lesen und ihre Empfindungen zu dem Paar, was wir da fiktiv erdacht haben, ihre Empfindungen dazu zu sagen. Und manche Dinge fand ich interessant und gut und die sind direkt in das Drehbuch eingeflossen und anderes ist wieder, habe ich mich dann einfach dagegen entschieden, sondern habe aus anderen Recherchequellen die Geschichte damit gebaut.
Aber der Realitätsbezug war für den Film schon sehr wichtig.
Ja, also ich habe immer ein Drehbuch, was ich zusammen mit dem Karl Gerber, dem Drehbuchautor, schreibe und dann gibt es ein Regiekonzept und in diesem Regiekonzept baue ich mir so Regeln, so Dogmen. Also ich kriege eine Idee während des Drehbuchschreibens, wie dieser Film aussehen soll und was für Besonderheiten dieser Film haben soll. Und bei uns war es eben bei diesem Film, bei 24 Wochen war es so, dass eigentlich über meinem Regiekonzept stand, hole Realität in die Fiktion. Und das habe ich versucht in jedem Arbeitsschritt bei meiner Regiearbeit zu befolgen.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Es ist die Entscheidung, die Astrid und Markus im Film 24 Wochen treffen müssen. Soll ihr Kind leben oder sterben? Ihr Kind, das mit Behinderung und Krankheit auf die Welt kommen würde. Der Schauspieler Bjarne Mädel, der Darsteller von Markus, den man sonst so in lustigen Rollen kennt, so als Tatortreiniger oder Bernie bei Stromberg, der geht auf die schwierige Situation seiner ernsten Figur ein.
Weil es ist wirklich so, dass man im ersten Moment denkt, ist es leichter für ihn natürlich, weil er das nicht die Entscheidung treffen muss. Aber ich habe das ganz deutlich gespürt, diesen Moment auch der Ohnmacht, dass du als Mann einfach daneben stehst und das eben nicht in der Hand hast. Du kannst dich eben nicht mehr entscheiden. Und das ist genauso grausam oder anders grausam. dass man da so gar nicht mitreden kann. Sie sagt auch an einer Stelle, ich spüre es ja jeden Tag, es ist ja in mir drin, ich habe ja eine ganz andere Nähe zu dem Kind. Und das ist einerseits schlimmer für sie, aber es ist natürlich auch schlimm für den Mann, dass er eben das nicht nachempfinden kann und nicht so nah dran ist. Also die Frage war, was leichter ist, ne? Ob das ist leichter für Markus ist, und das ist es einfach anders. Es ist anders hart, aber es ist schwer zu sagen. Ich glaube, auch das Gefühl des Verlustes ist, glaube ich, dann vielleicht für die Mutter schlimmer.
Und die Mutter hat noch eine besondere Rolle. Eine Spätabtreibung darf nie mit der Behinderung des Kindes begründet werden, nur mit einer körperlichen und seelischen Notfallsituation der Mutter. Ich wollte deshalb von der Regisseurin Ansura Beshari wissen, wird da die Entscheidung über Leben und Tod rechtlich auf die Frau abgeladen?
Nein, die rechtliche Lage verlagert die Entscheidung nicht auf die Frau, sondern das Kind ist nun mal in dem Bauch der Frau, ist im Mutterleib und ist mit der Frau verbunden. Das heißt, im Notfall, wenn der Mann keine Lust hätte, könnte der auch gehen. Die Frau kann nicht gehen. Das heißt, die letzte Entscheidungsgewalt muss automatisch bei ihr liegen. Natürlich würde ich mir auch wünschen, dass alle Paare das versuchen, zusammen zu entscheiden. Aber es gibt Situationen, wo sich nichts mehr bewegt, wo sich beide Partner in unterschiedliche Richtungen entwickelt haben. Und dann muss es am Ende nur einer tun. Und das kann nur die Frau sein, meiner Meinung nach.
Also es ist da jetzt nicht das Empfinden, dass ein größerer Druck auf die Frau geladen wird?
Nein, der wird nicht geladen, der ist einfach so. Also der Druck ist größer auf der Frau. Natürlich, weil das Kind ist in ihr drin. Das ist von der Natur schon von vornherein so vorgegeben. Wir können hier nicht versuchen, das gleich zu machen. Das geht nicht, weil die Frau nun mal das Kind in sich trägt.
Wie kam denn dann aber die Entscheidung, die Rollen auch so anzulegen? Also dass Markus eher aus einer religiösen Familie stammt und eher die Schwangerschaft als Schicksal sieht und die Behinderung und die Krankheit eher akzeptiert. Und Astrid, die Karrierefrau, Kabarettistin, steht in der Öffentlichkeit und zweifelt.
In der Realität ist es statistisch gesehen meistens so, dass es andersrum ist. Dass der Mann eher das Gefühl hat, er will das Kind nicht haben und die Frau möchte es. Das ist statistisch gesehen so. Wir wollten es genau andersrum machen, nicht wie die Mehrheit, sondern wie eine Minderheit. Ich glaube grundsätzlich, dass wenn ein Mensch einer Religion angehört, ist diese Entscheidung leichter. Wenn er tief glaubt und auch an die Regeln der Religion glaubt, dann gibt es da so ein Regelwerk, was außen von ihm existiert, und er kann sich daran klammern. Das heißt, die Entscheidung fällt leichter, sie würde nämlich für das Schicksal fallen. Ja? Also man würde sich diesem Schicksal hingeben. Das sagen die meisten Religionen. Und da viele Menschen in unserer Gesellschaft eben keiner Religion mehr angehören, kein Regelwerk von außen haben, ist es so, dass wir uns die Regeln eben selber machen müssen. Und wenn wir das in so einer extremen Situation, in so einer Schnelligkeit wie Astrid und Markus, unter so einem Druck, dann ist das natürlich etwas anderes, als wenn man sich in Ruhe darüber philosophiert, was würde ich tun, wenn ich in der Situation wäre, ein Kind mit Down-Syndrom zu haben. Ja, also ich glaube, dann würden die meisten Menschen erstmal sagen, na, ich würde das bekommen. Ich würde das habe ich auch immer gesagt. Ich habe die Kraft, das Kind zu bekommen. Aber von diesen Menschen, die das sagen, genau das sind die Menschen, die am Ende ihre Kinder nicht bekommen, weil die Zahl 90% sagt das ja aus.
Ich finde auch, dass es in dem Film die Entwicklung, die man beobachtet, die große Frage ist ja, was macht das Wissen mit uns, das die Pränataldiagnostik jetzt mit sich bringt? Es scheint ja jetzt kein Segen zu sein, eher ein Fluch fast.
Naja, wir haben uns aber alle dafür entschieden, dass wir wissen wollen, was im Mutterleib der Frau vor sich geht, wie es dem Kind geht. Das ist ja eine allgemeine Entscheidung, dass wir, da wird sehr viel Geld reingesteckt in die Forschung. Wir wollen das schon. Wir wollen schon, ja, und wir wollen die Kontrolle sozusagen, ne? Also es täuscht einem eine Kontrolle und eine Sicherheit vor, diese Pränatalmedizin. Das ist es letztlich nicht, weil wir machen die Untersuchung, und wenn wir dann das Ergebnis haben, ja, dann müssen wir uns neu ordnen. Dann müssen wir lernen, damit umzugehen.
Hatten Sie denn das Gefühl bei der Recherche mit den Frauen, mit denen Sie auch gesprochen haben, dass viele Untersuchungen machen, ohne sich überhaupt wirklich Gedanken zu machen, was machen wir eigentlich, wenn das Kind nicht gesund ist? Also, dass dieser Überraschungseffekt dann doch größer ist, als man meint.
Dem ist auf jeden Fall so. Ich glaube, man kann das vorher nicht entscheiden. Also man kann aus dem Trockenen heraus nicht entscheiden, was würde ich tun, wenn das Kind etwas hätte. Aber es wird schon sehr leichtfertig. Es werden sehr, sehr leichtfertig sehr, sehr viele Untersuchungen gemacht, die man vielleicht auch gar nicht machen müsste. Also ich glaube, das Paare könnten sich sehr viel besser informieren und auch den Mut haben, eine Untersuchung nicht zu machen. Weil wenn sie sich ganz sicher sind, dass sie auch das Kind mit Down-Syndrom bekommen wollen, dann muss man bestimmte Untersuchungen auch nicht machen, weil dann kann man es auch einfach drauf ankommen lassen. Und so die allgemeine Tendenz ist eben, dass man sich so absichern will und alle Untersuchungen dadurch macht. Aber es gibt ja keine Absicherung durch die Untersuchung.
Sondern viel eher eine Verunsicherung. Und wenn bei der Untersuchung herauskommt, das Kind ist nicht gesund, dann ist die Suche nach einem Arzt oder einer Ärztin, die zu einer Spätabtreibung überhaupt bereit sind, auch sehr schwer. Nicht viele bieten das an. Ich will deshalb noch mal kurz die Frauenärztin Gabrielle Stöcker zu Wort kommen lassen.
Es wird sehr viel Pränataldiagnostik angeboten. Es wird faktisch mittlerweile jeder Schwangeren, auch denen, die jetzt nicht in einer besonders alt sind, auch jüngeren Schwangeren, wird angeboten, zusätzliche Untersuchungen zu machen, über das hinaus, was im Rahmen der schwangeren Vorsorge sowieso gemacht wird. Und das heißt, es ist so in der Schwangerschaft, das ist so ein omnipräsentes Thema. Und das wird dann schwierig und ich glaube, dann fühlen sich auch viele Frauen und Paare ein Stück weit alleingelassen, wenn dann eine Diagnose gestellt wird. Na, man hat alles dran gesetzt, um zu gucken, ist dieses Kind in Ordnung, ist dieses Kind gesund, und dann ist das Kind nicht gesund und ja, plötzlich findet sich keiner mehr, der die Paare dann unterstützen will oder der einen Abbruch machen will. Und ich glaube, das empfinden viele Paare auch so als Spießrutenlauf.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Am Ende hat Astrid abgetrieben im Film 24 Wochen. Und weil sie eine bekannte Comedian ist, steht sie mit dieser Entscheidung auch im Rampenlicht, sucht es in der letzten Szene sogar bewusst, sagt in einem Radiointerview: Ich habe im 7. Monat mein Kind abgetrieben. Ich wollte von der Regisseurin des Films, Ansora Bishareh, wissen, wie das Publikum bisher auf den Film reagiert hat.
Unerwartet gut. Ich habe immer gedacht, als ich das Drehbuch geschrieben habe, dass das wahrscheinlich das Publikum spalten wird, dass dieser Film absolut polarisieren wird und die eine Hälfte sagen wird, ja, das ist ein wichtiger und toller Film. Auf der anderen Seite werden ganz viele Leute sagen, um Gottes Willen, was habt ihr denn gemacht? Warum bringt ihr eine Hauptfigur diese schreckliche Sache zu durchleben? Warum muss ich mir das angucken? Und dem ist halt gar nicht so. Also wir haben von Anfang an, seit wir im Wettbewerb der Berlinale liefen im Februar, seit unserer Premiere, ganz tolle Vorstellungen gehabt. Ich bin seitdem mit dem Film auf Tour und treffe das Publikum immer kurz, nachdem sie diesen Film gesehen haben. Dann habe ich so ein Q&A danach und die Menschen, man kann wirklich sagen, die Menschen sind extrem ergriffen, wollen über das Thema reden und so die allgemeine Tendenz ist einfach, dass sie einfach, wenn sie diesen Film anschauen, ganz stark fühlen, ganz stark Empathie mit der Hauptfigur aufnehmen, und das ist das, was wir immer wollten, das ist gelungen.
Gibt es denn teilweise auch Abtreibungsgegner, die dann kommen und diskutieren wollen?
Auch das ist sehr selten. Ich hatte vor 2 Tagen ein Gespräch mit Frauen nach der Vorstellung und die fanden den Film super, und dann stellte sich raus, die kamen gerade vom Marsch des Lebens und sind Abtreibungsgegner und mochten diesen Film. Und dann dachte ich so, ja, warum mögen sie denn? Denn also der Film spricht natürlich weder für Spätabtreibung noch gegen Spätabtreibung, oder er hält sich neutral. Also es ist klar, dass wir dieses Paar in dieser Situation beobachten, wie sie diese schwierige Situation versuchen zu meistern.
Mhm. Wobei man ja schon sagen kann, dass mit der Zunahme der Pränataldiagnostik und auch eben die Zahl spricht ja dafür, viele entscheiden sich für so einen Abbruch, die Akzeptanz für frühbehinderte Kinder einfach auch abnimmt in unserer Gesellschaft, oder?
Ich glaube nicht, dass das dadurch bedingt ist, dass wir erlauben, dass man sein Kind auch spät abtreiben kann. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass ich war zum Beispiel jetzt in Südkorea, wo es keine legalen Abtreibungen gibt, und die gibt es natürlich trotzdem. Ich weiß nicht genau, wie hoch da die Zahl ist, aber die Menschen machen das unter schwierigsten Verhältnissen. Sie fahren in andere Länder. Das geht auch nur, wenn man Geld hat. Wenn nicht, bleibt man im Land und macht das ja illegal. Und ich glaube trotzdem, dass die Zahl ähnlich hoch wäre der Mütter, die sagen würden, ich kann mir nicht vorstellen, dieses Kind bekommen zu können. Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass jede Mutter erstmal ihr Kind will. Gerade wenn sie sich bis zum 3. Monat für das Kind entschieden haben, eigentlich wollen sie dieses Kind. Und das ist eben dieses Paradoxe. Sie entscheiden sich nicht gegen das Kind, sondern gegen die Krankheit.
Hm. Und
das ist von außen äußerst schwer zu begreifen, aber so wie ich recherchiert habe, also diese Menschen, die ich getroffen habe, da würde ich davon ausgehen, dass sie, dass das für sie ganz, ganz schwierig war und sie das eigentlich nicht wollten, eigentlich nicht machen wollten. Sie wollten eigentlich ihr Kind.
Und im Film ist es ja auch so, man hat das Gefühl, dass das Kind eine Behinderung haben könnte, ist nicht das Problem. Das Zweite, was da hinzukommt, der Herzfehler. Also das Gefühl zu haben, es ist ein körperlicher Fehler, der zu vielen Operationen führen würde oder das sehr viel medizinisch noch nach sich ziehen würde. Das ist eher das Ausschlaggebende nochmal, oder?
Bei uns im Film ja, in der Realität sowohl als auch.
Und gerade dieses Zeigen des Abbruchs wird ja sehr, sehr realistisch, auch mit Laiendarstellern, die Ärzte, die da drin vorkommen, Hebammen, das ganze klinische Personal. Das sind Menschen, die das auch in ihrem echten Leben tun. Warum war das so wichtig, dass man so realitätsnah ist?
Ja, ich wollte Realität in die Fiktion holen und wollte mir auch nicht sagen lassen, dass irgendetwas schlecht recherchiert ist oder dass es sich unecht anfühlt. Mein großes Ziel war einen Film zu machen, der vom Schauspiel so gewaltig ist, dass man das Gefühl hat, das ist eigentlich Realität, das ist eigentlich echt.
Und er informiert auch eigentlich. Man ist sehr nah wirklich bei jedem medizinischen Schritt auch fast dabei.
Genau, das war das Ziel, eben nichts zu verhindern oder nicht mit Absicht nicht zu sehen, sondern wir wollen eben dabei bleiben, wir wollen das mit Astrid, mit der Hauptfigur, gespielt von Julia Jentsch, miterleben. Ich wollte natürlich zeigen einmal, wie so etwas funktioniert, weil das ist, also rein funktional wusste ich überhaupt nicht, wie das geht. Also wie man ein Kind nicht bekommen kann, obwohl es eigentlich schon lebensfähig im Bauch ist. Ich wusste nicht, wie das gehen kann und ob das rechtens ist, wenn man sein Kind vorher tötet. Und das ist, ja, so hart ist das. Und ich wollte das in seiner vollen Härte zeigen.
Mhm.
Und natürlich ist es auch interessant, ich weiß, dass viele Frauen, die ihr Kind nicht bekommen haben, eben unter starken Schuldgefühlen leiden. Und das, was es so schwierig macht, ist, dass sie das Gefühl haben, sie dürfen diese Schuldgefühle nicht haben, sie dürfen die nicht zulassen, weil sie ja selber gesagt haben, dass sie das Kind nicht haben wollen. Sie haben sich selber in die Situation gebracht und das macht es so schwierig.
Was erhoffen Sie sich denn mit dem Film?
Ich hoffe, dass wir mit diesem Film zur Diskussion anregen, dass dieses Thema, dass das nicht mehr gemieden wird gesellschaftlich, sondern dass wir offen und ehrlich darüber reden, dass unsere Zeit, unsere moderne Zeit, die Tatsache, dass die Pränatalmedizin immer weiter voranschreitet, natürlich auch, natürlich müssen wir uns dann auch moralisch damit auseinandersetzen, was ist denn danach? Und genau dieses danach, also da, wo die Pränataldiagnostik aufhört, fängt unser Film an.
Und was die Geschichte des Paares angeht, Astrid und Markus, könnte man ja jetzt fast noch einen zweiten Film gebrauchen, um der Frage nachzugehen, was so eine Entscheidung, das Kind in so einem späten Stadium abzutreiben, mit einem Paar überhaupt macht. Schauspieler Bjarne Mädel versucht sich das vorzustellen.
Das ist echt schwer. Also im Endeffekt hängt alles dann irgendwie so an dem eigenen Selbstbewusstsein, ne? Wie stark man so von Natur, also oder von wie stark man erzogen worden ist oder so, dass man nicht ein Leben, also es kann sein, dass dieses Paar dann auch ein Leben lang mit der Entscheidung hadern wird und damit eben nicht fertig wird. Das sehen wir ja nicht. Wir sehen nur den Moment, die Konfrontation mit dieser Situation, wie brutal das ist, wie schwer das ist, so eine Entscheidung zu treffen. Und wie die nachher damit fertig werden, das wissen wir ja eigentlich noch nicht so genau.
Das hätte, wenn wir die Fiktion mal weiterdenken, bestimmt auch viel damit zu tun, wie allgemein in der Gesellschaft über das Thema Abtreibung und Spätabtreibung gesprochen wird. Es gibt dazu noch so viel mehr zu erzählen und so viele Informationen. Ein paar findet ihr auf unserer Eine Stunde Liebe-Seite im Netz. Wenn ihr uns zu dem Thema schreiben wollt, gerne einfach mail@deradiowissen.de. Das war Eine Stunde Liebe zu Abtreibung. Und gerade weil das Ganze nicht so einfach ist, danke ich euch fürs liebevolle Lauschen.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.